Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Ja, heute geht es weiter mit der nächsten Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Woche, da musste ja die reguläre Folge mal ausfallen. Ich war krank, die Influenza hat auch vor mir nicht Halt gemacht und da ging einfach so rein gar nichts. Deswegen musste ich mich not oder übel gezwungen sehen, die Folge ausfallen zu lassen. Mache ich wirklich sehr, sehr ungern, kommt auch wirklich sehr, sehr selten vor, aber es ging einfach nicht anders. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt, um einen kleinen Text auf Steady, den ich bei Steady veröffentlicht habe, zu schreiben. Es ging um Krankheiten. Wie spricht man da eigentlich im Schwedischen darüber? Kann man mit Schweden über Krankheiten sprechen? Wenn ich jetzt beispielsweise die Influenza hatte, kann ich darüber sprechen? Kann ich auch über Details sprechen? Oder ist das dann doch zu privat und lasse ich es lieber sein? Man sagt ja immer mal wieder, mit Schweden kann man weder über Politik noch über Religion noch eben über Krankheiten sprechen, weil das eben alles viel zu privat sei. Ja, aber ist das denn wirklich so? Oder ist es nur so etwas, was man eben so sagt, aber was vielleicht gar nicht unbedingt stimmt? Wenn dich das interessiert, meine Gedanken dazu bei Steady, also beim Elchkuss-Profil von Steady. Dort gibt es einen neuen Post zu eben genau dieser Frage. Aber heute soll es um etwas ganz anderes gehen. Es wird heute recht blutig. Wir wandern 500 oder mehr als 500 Jahre zurück in die Geschichte. Bischof Matthias von Strängnäs. Er ist der Erste, der den Kopf verliert. Er wird gezwungen, auf ein improvisiertes Schafott zu steigen und vor dem Scharfrichter auf die Knie zu gehen. Mit einem Schwung trennt der Henker den Leib vom Kopf und platziert diesen, die Mitra noch aufgesetzt, zwischen den Beinen der Leiche. Bei Bischof Vincent von Skara und all den anderen aus dem Klerus und dem Hochadel, die nun aufs Schafott folgen, da ist er nicht mehr ganz so sorgfältig. Deren Köpfe werden einfach schlichtweg in ein Fass geworfen, die Körper aufeinander gestapelt. Den Adligen folgen die Bürgermeister der Stadt Stockholm, Ratsherren, Diener der Adligen und andere Bürger. Ihnen kommt aber nicht die, in dicken Anführungszeichen, die Gnade des Köpfens zuteil. Sie baumeln am Galgen. Das Blut der Hingerichteten vermischt sich an diesem 8. November 1520 mit dem Regen, der in Strömen vom Himmel fällt. Zeitgenössische Quellen berichten von Gassen, durch die das Blut fließt. Über 80 Menschen lassen an diesem und am darauffolgenden Tag auf dem Stortorget, dem Hauptmarkt von Stockholm, ihr Leben. Am 10. November sammelt man die Leichen zusammen, bringt sie nach Södermalm, eine Insel südlich von Gamlastan, also südlich von der Altstadt. Heute ist es Teil des, ja, der Innenstadt, der Stockholmer Innenstadt, und verbrennt sie dort auf einem großen Haufen. Selbst der Leichnam des früheren Reichsverwiesers, Sten Sture, der Jüngere, der bereits seit einigen Monaten begraben liegt, der wird wieder ausgegraben und mitverbrannt. Denn ein Ketzer soll nicht in geweihter Erde liegen. Ja, das, was sich hier am 8. und 9. November 1520 abspielt, das geht schon bald als das Stockholmer Blutbad in die Geschichte ein. Selbst im am Grausamkeiten ja wirklich nicht armen 16. Jahrhundert, da sticht dieses Ereignis doch heraus. Denn nie zuvor wurden Bischöfe und so viele Hochadlige öffentlich hingerichtet. Dass mal ein Hochadliger hingerichtet wird, das gab es schon das ein oder andere Mal. Aber Bischöfe, das gab es noch nie und so viele Hochadlige, das auch noch nicht. Das Stockholmer Blutbad, das ist eine Machtdemonstration des dänischen Königs Christian II., der wenig zuvor auch zum schwedischen König gewählt worden ist. Er ist damit ein König der Kalmarer Union und darüber haben wir uns ja auch schon in anderen Folgen zur schwedischen Geschichte unterhalten. Dieses Blutbad ist aber nicht nur eine Machtdemonstration, sondern auch ein Wendepunkt in der Geschichte, denn infolge des Blutbads, da nimmt der spätere schwedische König Gustav Vasa den Kampf gegen die Dänen auf, gegen Christian II. Und er führt Schweden in die Unabhängigkeit. Damit kommt eben dem Blutbad wirklich eine ganz, ganz, ganz große Bedeutung für die Entstehung des schwedischen Staates zu. Ohne das Blutbad gäbe es wahrscheinlich keinen Gustav Vasa, oder ihn gäbe es schon, aber er wäre nie an die Spitze des schwedischen Staates gekommen. Dieses Blutbad, das fand auf dem Stortorget in Gamla Stan in Stockholm statt, dem Hauptmarkt in der Altstadt der schwedischen Hauptstadt. Und deswegen wandern wir in unserer heutigen Folge über die schwedische Geschichte dorthin. Der heutige Marktplatz dort, wenn du heute auf dem Stortorget stehst, der hat nichts von dem, wie er vor 500 oder vor knapp über 500 Jahren aussah. Ein prägendes Gebäude ist heute das Börshuset, in dem sich seit 2001 das Nobelmuseum oder das Nobel Prize Museum befindet. Früher stand hier die Rådstugan, das Haus, in dem sich der Rat der Stadt versammelte. Bekannt und eines der Fotomotive überhaupt, das sind auch die beiden hohen, schmalen Häuser in Rot und Gelb an der Westseite des Platzes, das Schanska und das Seyfriedska-Huset. Auch diese Häuser standen vor 500 Jahren noch nicht hier. Das heißt, man muss sich den Stortorget gänzlich anders vorstellen, als er heute aussieht. Ja, und dieser Platz, der steht im Mittelpunkt dieser heutigen Folge über das Stockholmer Blutbad. Damit gehen wir weiter in der schwedischen Geschichte. Wir haben ja ganz, ganz in der Frühzeit angefangen, wo es eher um Geologie ginge, wie formt sich eigentlich überhaupt dieses Land, das dann später mal Schweden sein wird. Wir waren dann in der Eisenzeit, wir waren in der Wikingerzeit, wir sind ins schwedische Mittelalter gekommen und haben uns dann dort irgendwann mal auch um die Gründung der Kalmarer Union gekümmert. In der sind wir immer noch in dieser Kalmarer Union, aber jetzt in der Endzeit. Wir haben auch schon in der letzten Folge, da ging es um den Engelbrektsuppror und um Sten Sture, den Älteren. Beide, die auch gegen die Kalmarer Union gekämpft haben oder auch gegen die dänischen Könige auf dem Thron der Kalmarer Union. Und in diese Reihe ist das Blutbad auch einzuordnen. Denn um den Ausbruch dieser völlig exzessiven und alles verschlingenden Gewalt, die sich da am 8. November 1520 ihre Bahn auf dem Stortorget schlägt, um das zu verstehen, da muss man natürlich auch die Geschichte der Kalmarer Union verstehen. Also nochmal zur Erinnerung, seit dem Ende des 14. Jahrhunderts war Schweden, zu dem dann damals auch Finnland gehörte, ebenso wie Norwegen und Dänemark Teil der Kalmarer Union. Darum ging es in der vorletzten Folge zur schwedischen Geschichte. Dieser Zusammenschluss, der war jedoch kein fester Verbund, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht mal wie die heutige Europäische Union, sondern es war eher eine Personalunion unter dänischer Dominanz. Der dänische König sollte Herr über die drei Reiche sein, also auch norwegischer König und auch schwedischer König sein. Und diese Herrschaft aufrechtzuerhalten, das gelang aber wirklich nur einzelnen Monarchen. Insbesondere in Schweden, da wurden mehrere dänische Könige nicht als Herrscher akzeptiert. In diesen Zeiten übernahmen vom Reichsrat gewählte Reichsverweser die Regierung, welche dann den Dänen, die ihre Machtansprüche in Schweden durchsetzen wollten, durchaus sehr hartnäckig die Stirn boten. Sten Sture, der Ältere, ist mit Sicherheit das prominenteste Beispiel. Darum ging es ja in der letzten Folge zur schwedischen Geschichte. Und einer dieser widerspenstigen Reichsverweser, das ist auch Sten Sture, der Jüngere. Der hat verwandtschaftlich gar nichts mit Sten Sture, dem Älteren, zu tun, aber er nennt sich so wie Sten Sture, der Ältere, um so, ja, da so ein bisschen anzuknüpfen, um eine Linie fortzuführen, obwohl die beiden verwandtschaftlich nichts miteinander zu tun haben. Sten Sture der Jüngere, der hat im Jahr 1512 den dänenfreundlichen Reichsverweser Erik Trolle aus dem Amt geputscht und sich selbst an die Spitze wählen lassen. Erik Trolle, der ist gar nicht so wichtig im weiteren Verlauf, aber dessen Sohn Gustav Trolle, der betrat wiederum 1514 die Bühne der großen Politik, als er zum schwedischen Erzbischof mit Sitz in Uppsala gewählt wurde. Während Sten Sture Schweden aus der Kalmarer Union herauslösen wollte, setzte Gustav Trolle die dänenfreundliche Politik seines Vaters fort. Das heißt, wir haben nun an der politischen Spitze einen Reichsverweser, der gegen die Union ist, und an der kirchlichen Spitze, der Erzbischof von Uppsala, einen, der sehr, sehr dänenfreundlich agiert. Und gleichzeitig waren die beiden persönlich sehr verfeindet. Trolle war dem Reichsverweser im Weg, während der Reichsverweser Objekt der Rachepläne Trolles war. Schließlich hatte Sten Sture ja seinen Vater gedemütigt und aus dem Amt geputscht. Das heißt, Gustav Trolle, der will auch persönlich Rache. Und ohne diese Feindschaft ist auch das Stockholmer Blutbad nicht zu verstehen. Der Erzbischof weigerte sich beispielsweise, dem Reichsverweser den Lehnseid für die königlichen Lehen zu leisten. Und dies interpretiert Stensdyre als Auflehnung. Daraufhin lässt er die Burg des Bischofs, Almares Däket, das liegt am nördlichen Ufer des Mälaren, des großen Sees, der sich so im Hinterland von Stockholm ins Land zieht, diese Burg, die lässt er belagern und erobern und den Bischof schließlich absetzen. Auf Beschluss des Reichstages wird die Burg dem Erdboden gleichgemacht. Man kann da heute auch hinfahren, wie gesagt, am nördlichen Ufer des Sees Mälaren. Und dort, wo damals wirklich eine sehr, sehr mächtige Burg thronte, diese Burg Almares Däket, da deutet heute wirklich nichts mehr darauf hin, dass hier vor mehr als 500 Jahren Geschichte geschrieben wurde. Die Burg ist komplett dem Erdboden gleichgemacht worden. Und daran sieht man auch, die wurde nicht nur einfach zerstört, sondern sie wurde in Luft aufgelöst. Und daran sieht man, wie heftig, wie intensiv dieser Machtkampf zwischen Stensdyre dem Jüngeren und Gustav Trolle war, wie heftig die Feindschaft war. Stensdyre, der wollte diese Burg wirklich in Luft auflösen. Und dieses Schleifen der Burg, das geschah eben mit Zustimmung des Reichstages, und das Beschlussdokument des Reichstages, das wurde für die Unterzeichnenden aber dann zum Todesurteil. Das wussten sie damals natürlich noch nicht, aber das wird noch ein sehr wichtiges Dokument werden. Während der abgesetzte Erzbischof als Gefangener ins Schloss Westeros gebracht wird, versucht der dänische König Christian II. Seine Herrschaft über Schweden auszudehnen. Ganz eben im Sinne der Gründer der Kalmarer Union. Er hat eben das Vorrecht darauf, auch auf dem schwedischen Thron zu sitzen. Das haben ja schon viele andere vor ihm auch versucht, sind oftmals gescheitert, und auch Christian II. Versucht eben genau das wieder. Aber zunächst mal nicht erfolgreich. Stensdyre gelingt es nämlich zunächst, ihm einige recht empfindliche Niederlagen beizubringen. Christian II. Versucht es ähnlich wie Christian I., oftmals zunächst, dass er mit einer großen Flotte Richtung Stockholm segelt, aber da wird er dann eben oftmals ja schon von einem Heer empfangen und vernichtend geschlagen. Irgendwann mal im Jahr 1520, da macht er es anders. Da kommt er über den Landweg, also über Westschweden, und will so über Land Richtung Stockholm ziehen. Im Januar 1520, da zieht er hier durch Westschweden auf dem Weg Richtung Stockholm. Und auf dem Eis des zugefrorenen Sees Åsunden beim heutigen Ulricehamn, also Westschweden, da treffen die dänischen und schwedischen Truppen aufeinander. Oder besser gesagt, die Unionsbefürworter und die Unionsgegner. Und an der Spitze der Unionsgegner, da steht Stensdyre, der Jüngere. Doch gleich zu Beginn der Schlacht, da wird er von einer Kanonenkugel so schwer verletzt, dass er wenige Tage später verstirbt. Man versucht ihn zwar noch irgendwie, ja, zu retten, nach Stockholm zurückbringen, aber unterwegs stirbt er. Damit ist der Widerstand mehr oder weniger gebrochen. Mit diesem Tod von Stensdyre, da fällt das alles ein bisschen zusammen wie ein Kartenhaus. Die meisten hohen Adligen, auch der Klerus, die laufen zu Christian II. Über. In den folgenden Monaten, da fallen auch die letzten Burgen und schließlich auch Stockholm. Stockholm, das wurde noch von Stensdyres Frau Christina Nielsdotter sehr hartnäckig verteidigt. Der Dänenkönig hatte dann aber zuvor Christina und allen ihren Verbündeten eine Amnestie versprochen, also gesagt, ist alles vergeben und vergessen. Der ganze Widerstand, der ganze Kampf gegen mich, alles vergeben und vergessen. Ergebt euch nur, dann werden wir wieder Freunde. Das ist so die Botschaft, die Christian II. Aussendet. Schließlich gibt auch Christina Nielsdotter klein bei und übergibt Stockholm an Christian. Der kann am 7. September 1520 triumphal in Stockholm einziehen, und damit ist, zumindest fast, die Kalmarer Union wiederhergestellt. Ich sag nur fast, denn noch ist er ja nicht schwedischer König, und das soll natürlich jetzt aber auch sehr schnell nachgeholt werden. Zum Krönungsfest Anfang November, da strömen die Adligen und Geistlichen aus dem ganzen Land nach Stockholm. Aber nicht alle. Einer fehlt. Und dieser eine, das ist ein junger Mann namens Gustav Eriksson. Er stammt aus dem Hause Vasa. Und er hat guten Grund, dem dänischen König zu misstrauen und dessen Einladung nicht zu folgen. Denn 2 Jahre zuvor, da war Gustav gerade einmal 22 Jahre jung, da hat er schon einmal Christian II. Vertraut. Das war nach der Schlacht bei Brennkyrka. Das war eine Schlacht zwischen Stine Sture und dem Dänenkönig. Da hat Stine gewonnen. Und da sollte es zu Friedensverhandlungen kommen. Das war so eine dieser Schlachten, wo eben der dänische König mit dem Schiff oder mit einer Flotte Richtung Stockholm gesegelt ist und so versucht hat, eben Steen in die Knie zu zwingen, was eben nicht funktioniert hat. Es sollte nun Friedensverhandlungen geben. König Christian II. War aber nur bereit, von seinem sicheren Schiff an Land zu steigen, wenn gleichzeitig schwedische Geiseln gestellt werden. Eine Sicherheitsgarantie sozusagen. Nicht unüblich, Stine Sture willigt auch ein und schickt 7 Geiseln auf die dänischen Schiffe. Unter ihnen eben dieser junge Gustav Eriksson. Als die Geiseln an Bord sind, geht aber der König nicht an Land, also der dänische König. Stattdessen legt die Flotte ab und segelt nach Dänemark zurück. Gustav und die 6 anderen, die sind schlichtweg gekidnappt worden. Und in Dänemark werden sie nun gefangen gesetzt. Und hier hat dieser junge Gustav Eriksson aus dem Hause Vasa eben dem dänischen König schon mal vertraut. Und das Vertrauen, das wurde sehr brutal missachtet. Und das weiß dieser Gustav. Er bleibt aber nicht allzu lange in dänischer Gefangenschaft, denn verkleidet als Ochsentreiber gelingt ihm die Flucht aus dem dänischen, ja, aus diesem dänischen Schloss, wo er gefangen gesetzt worden ist. Und er flieht erstmal nach Lübeck und kann von dort schließlich im Mai 1520 nach Schweden zurückkehren. Und da seine Tante, Christina Nielsdotter, das ist die Gattin eben des Stine Sture, die ihm dann auch Stockholm verteidigt hat, das ist eben seine Tante. Und dadurch zählt Gustav zum sehr engen Zirkel um den verstorbenen Reichsverweser. Damit ihm aber auch zu den Gegnern der Dänen. Das heißt, er ist schon so jemand, der potenziell gefährdet ist, weil er eben in diesem engeren Kreis der Gegner des Dänenkönigs steht. Gustav muss sich daher versteckt halten. Noch als im Jahr 1520, als Gustav zurückkehrt, herrscht noch Krieg, noch ist Stockholm nicht gefallen, aber dann eben fällt Stockholm und Gustav hält sich versteckt, zunächst mal in Småland hält er sich versteckt und er muss von dort miterleben, wie die Seite, für die er gekämpft hat, also diese Seite von Stine Sture, dem Jüngeren, wie die zu der Verliererseite wird, zur ganz eindeutigen Verliererseite. Aber auch er erhält eine Einladung zum Krönungsfest. Es sollte ja alles vergeben und vergessen sein, laut König Christian II. Ihn erreicht diese Einladung zum Krönungsfest, als er sich gerade auf dem Schloss seines Schwagers Joachim Brahe befindet. Und auch dieser Joachim Brahe, der wird ebenfalls eingeladen. Gemäß der Chronik des Peter Swart, die ungefähr 40 Jahre nach den Ereignissen aufgeheißt von Gustav Eriksson, der dann nicht mehr Gustav Eriksson, sondern Gustav Vasa oder Gustav I. heißt, die auf dessen Geheiß verfasst wurde und die also auch sicherlich nicht frei von propagandistischen Einflüssen ist. Aber laut dieser Chronik versucht Gustav, seinen Schwager davon abzuhalten, nach Stockholm zu reisen. Denn diesem Christian, dem dürfe man nicht vertrauen. Das hat er, wie gesagt, schon einmal getan und das Vertrauen war eben brutal missbraucht worden. Aber Joachim Brahe hört nicht auf seinen Schwager. Und er soll das auch mit seinem Leben bezahlen. Ja, fast alle, bis auf eben Gustav Eriksson, kommen, folgen der Einladung nach Stockholm und es beginnen großartige Festlichkeiten. Die beginnen am 4. November 1520 mit der Krönung Christians zum König von Schweden. Damit ist die Kalmarer Union wiederhergestellt und die Krönung, die wird vollzogen, wenig verwunderlich, vom alten und wieder neu eingesetzten Erzbischof von Uppsala, Gustav Drolle. Der Mann der Kirche, der kann sich im Glanz des Siegers sonnen, er war auf der richtigen Seite. Aber seine Rachepläne, die sind noch lange nicht vollendet. Aber davon ahnen die Gäste, die der Krönung beiwohnen, überhaupt nichts. Wohl ist die Stimmung selbst auf der Seite der schwedischen Verlierer lange Zeit wirklich gut. Der König hat ja eine Amnestie versprochen, der jahrelange Krieg hat ein Ende gefunden und beim mehrtägigen Fest im Anschluss an die Krönung, da zeigt sich Christian alles andere als sparsam. Gaukler, Spielleute, Turniere sorgen für beste Unterhaltung. Es wird reichlich aufgetischt, der Wein fließt in Strömen. Es gibt so ein paar Momente, wo die früheren schwedischen Gegner vielleicht feststellen hätten können, dass hier Ungemach aufzieht. Zum Beispiel werden im Zuge der Festlichkeiten mehrere Menschen zu Rittern geschlagen. Aber nur Dänen, kein einziger Schwede wird zum Ritter geschlagen. Und das hätte für ungute Vorahnungen sorgen können. Ja, aber der Einzige, der solche Vorahnungen hatte, der hält sich gar nicht eben in Stockholm auf, sondern der bleibt fern. Das ist eben Gustav Eriksson. Ja, es wird gefeiert, bis dann am Vormittag des 7. November das Fest ein jähes Ende nimmt. Der Reichsrat wird zu einer Versammlung mit dem König ins Schloss eingeladen. Als alle versammelt sind, erhalten die Wachen den Befehl, die Tore zu verschließen. Der Reichsrat sitzt nun in der Falle. Eine Anekdote erzählt, dass Gustavs Vater Erik Johansson zu spät gekommen sei und wütend gegen die Portale gehämmert habe, bis die Wachen ihn zu seinem eigenen Unglück eingelassen hätten. Er wollte unbedingt dabei zu sagen, ich bin auch wichtig, ich bin Teil des Reichsrates, lasst mich rein. Ja, das wurde getan und auch er wird später zu den Toten zählen. Denn die Versammlung des Reichsrates, die verwandelt sich nun in ein Tribunal. Vielleicht ahnt der ein oder andere, dass es nun unbequem werden könnte, als der Erzbischof Gustav Trolle vor die Versammelten tritt und seine Anklage vorträgt. Hochverehrter Fürst und König von Gottes Gnaden, verhilf uns und der gesamten Christenheit zum Recht über diese offensichtlichen Ketzer. So beginnt der letzte Absatz der Anklageschrift. Diejenigen, die sich gegen Gustav Trolle gewendet, ihn ab- und gefangen gesetzt und dessen Burg zerstört haben, die werden nun als Ketzer bezeichnet. Denn sie haben sich gegen einen Mann der Kirche aufgelehnt, haben ihn gefangen gesetzt, haben dessen Burg zerstört. Und jeder, der Anwesende weiß, dass man als Ketzer dem Tod bedrohlich nahe kommt. Jetzt wird das Dokument, mit dem der Reichstag 3 Jahre zuvor Steen Sture freie Hand gewährte und das ihm maßgeblich zum Sturz des Erzbischofs und zur Zerstörung der Burg beigetragen hat, das wird nun hervorgezogen. Und hierunter haben eben sie alle, die Adligen, Geistlichen, Bürger des Reichstags, Bürgermeister und so weiter, sie haben alle ihr Siegel angebracht. Wessen Siegel nun hier auftaucht, der weiß, er gilt auch als Ketzer. Man erzählt sich, dass der Bischof Hans Prask aus seinem Wachssiegel ein kleines Zettelchen herausbricht auf dem Stand. Hierzu bin ich genötigt und gezwungen. Ob sich das wirklich so zugetragen hat, das weiß man nicht. Jedenfalls überlebte Hans Prask das Blutbad. Und dieses Zettelchen oder so ein Zettelchen, das man irgendwo hervorzieht und das irgendwie eine schnelle Wendung oder eine Wendung bringt oder einem die Unschuld beweist, das ging auch als Prask-Lapp in den schwedischen Wortschatz ein. Ja, die anderen, die setzen ihre Hoffnungen in die Amnestie, die ihnen König Christian ja versprochen hat. Er hat ja gesagt, es ist alles vergeben und vergessen. Ihr habt gegen mich gekämpft, aber es ist vergeben und vergessen. Aber jetzt zeigt sich, dass Gustav Eriksson zu Recht Misstrauen hegte. Denn die Argumentation geht nun folgendermaßen. Christians Amnestie, die bezog sich nur auf die weltlichen Taten, also auf den Kampf der Unionsgegner gegen den dänischen König. Dies konnte er vergeben. Aber ein Vergehen gegen einen Kirchenmann, damit gegen die Kirche, gegen Gott, das ist Ketzerei. Da kann kein König hierfür eine Amnestie erteilen. So die Argumentation von Christian. Daraufhin werden die Angeklagten ins Turmgefängnis gesperrt und am folgenden Tag, dem 8. November, da bestätigt ein geistliches Gericht das Urteil. Nach dem Recht der Heiligen Römischen Kirche könne nichts anderes festgestellt werden, als dass es sich um offensichtliche Ketzerei handle, so das abschließende Urteil. Die Strafe war der Tod und der lässt nicht lange auf sich warten. Was nun folgt, ist eine wahre Gewaltorgie, die auch schon die Zeitgenossen als Blutbad bezeichneten. Also auch die Zeitgenossen wussten, das ist wirklich ein Moment in der Geschichte, der heraussticht, den es so noch nie gegeben hat. Die aufgestapelten Leichen, die in Fässern gesammelten Köpfe, die Ausgrabung des Leichnams des Steen Sture, all dies ist festgehalten auf einem Kupferstich aus dem Jahr 1524, der im Auftrag von Gustav Eriksson angefertigt wurde oder Gustav Vasa. Und wie fast alle Quellen, die wir aus dieser Zeit haben, ist sie durchaus propagandistisch gefärbt, aber dennoch gibt sie eine Vorstellung vom Massaker, dass ich hier am 8. und 9. November 1520 auf dem Stortorget in Stockholm abgespielt hat. Eine Szene des Kupferstichs, die verweist auf ein weiteres Blutbad. Also in diesem Kupferstich, da sind so ganz, ganz viele Bilder, die sich dann so zum Gesamtpanorama zusammenfügen. Und eine Szene, die verweist auf ein weiteres Blutbad im Kloster Nydala. Als das dänische Heer nämlich auf dem Rückweg dort vorbeizog, also nach dem Blutbad in Stockholm, da wurde nicht nur das Kloster geplündert, sondern auch der Abt und einige weitere Mönche im eiskalten Wasser des naheliegenden Sees einfach ertränkt. Die überlebenden Brüder, die schrieben später nieder, im Jahr 1521 erlitt unser verehrter Vater Abt Arvid den Märtyrertod, als er zusammen mit seinen Konventsbrüdern von dem schändlichen Tyrannen Christian ertränkt wurde. Wir wissen zwar heute aus anderen Quellen, dass der Dänenkönig unmöglich hier vor Ort gewesen sein konnte. Er war da einen Tag später schon in Kopenhagen und das ist einfach reisetechnisch nicht möglich. Aber dennoch blieb durch diese Quelle ein Beinamen hängen. Und dieser Beiname, der heftete sich wie eine Klette an Christian II., der Tyrann. Bis ins frühe 20. Jahrhundert wurde Christian auch in schwedischen Geschichtsbüchern immer als Tyrann oder der Tyrannenkönig oder Tyrann Christian II. Bezeichnet. Ja, im November 1520 nach dem Blutbad von Stockholm, da steht dieser Tyrann an der Spitze der Reiche des Nordens. Die Krönung zum schwedischen König und das anschließende Stockholmer Blutbad, die sind Höhe und auch Schlusspunkt einer langen Auseinandersetzung. Jetzt war die Kalmarer Union wiederhergestellt. Diese Geschichte dieser Widerstände, dieser Konflikte, dieser wirklich lang, wie gesagt, sie geht los bei Engelbrecht mit seinem Aufstand in den 1430er Jahren. Das heißt, es ist 90 Jahre her, da ging das los mit diesen Konflikten. Und diese 90 Jahre seitdem, die sind nicht ständig kriegerisch, aber da gibt es eben sehr, sehr viele Bürgerkriege, kriegerische Auseinandersetzungen, Schlachten. Sinsyre der Ältere, der mit der Schlacht am Brünkeberg so einen ersten Höhepunkt setzt, dann Sinsyre der Jüngere, der weiter viel Krieg führen wird. Jetzt ist dieser Krieg zu Ende. Aber das Blutbad, das bildet nur einen vorläufigen Schlusspunkt. Es ist nämlich vor allen Dingen auch ein Wendepunkt. Denn ohne die Nachrichten von den Grausamkeiten in Stockholm, von diesen Ungerechtigkeiten, von der Tyrannenherrschaft, die sich nun anbietet. Ich glaube, Tyrannenherrschaft in Anführungszeichen. Aber Christian II. Lässt schnell die Steuern erhöhen. Es kursieren Gerüchte, dass er die Bauern entwaffnen lassen möchte. All das kursiert, die Nachrichten vom Stockholmer Blutbad, auch die kursieren. Und ohne das wäre es Gustav Eriksson, der noch immer am Leben ist, der nicht beim Stockholmer Blutbad dabei war, der deswegen überlebt hat, weil er Christian misstraut hat. Dieser Gustav Eriksson, dem wäre es ansonsten nicht möglich, gegen den Dänenkönig zu trommeln, da eine Heer aufzustellen und dann in den sogenannten Befreiungskrieg zu ziehen. Denn dieser Gustav Eriksson, der flieht nach Dalarna und dort, ja, gelingt es ihm nach vielen Schwierigkeiten, aber schließlich gelingt es ihm dort, die Bauern und Bergmänner Dalarnas zum Aufruhr zu bewegen. Und wenn das nicht möglich gewesen wäre, und ohne das Stockholmer Blutbad ist es sehr fraglich, ob es ihm möglich gewesen wäre, ja, dann wäre er im Winter 1520-21 wahrscheinlich über die verschneiten Berge nach Norwegen geflohen und dort, wenn nicht im Schnee, so doch in der Bedeutungslosigkeit versunken. Als aber die Bewohner der mittelschwedischen Region Dalarna vom Blutbad hören und als sie mitbekommen, der will die Steuern erhöhen und der will uns vielleicht sogar entwaffnen, da greifen sie an Gustav Erikssons Seite zu den Waffen. Und aus dieser Revolte, da wird ein Bürgerkrieg. Weitere Landesteile, die schließen sich schnell diesem Aufstand an, bis Gustav Eriksson den Sieg davonträgt. Im Jahr 1523, da ist er es, der triumphal in Stockholm einzieht. Als neuer König der Schweden, Gustav I., besser bekannt als Gustav Vasa. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Dieser Gustav Vasa, der wird Schweden aus der Kalmarer Union herauslösen. Er wird das Reich zentralisieren. Er führt die Reformation durch. Damit legt er die Grundsteine für den Nationalstaat Schweden, für das moderne Schweden. Das schwedische Mittelalter ist abgeschlossen und somit markiert eben auch das Blutbad von Stockholm eben nicht nur den Höhepunkt oder den Schlusspunkt, sondern eben auch einen Wendepunkt, den Anbeginn einer neuen Zeit. Ja, wenn du heute auf dem Stora Torget in Stockholm stehst, dann spürst du von dieser Zeit nichts mehr. Die Gebäude, die rings um den Marktplatz errichtet worden sind, ich habe es vorhin schon gesagt oder eingangs gesagt, die kamen erst deutlich später hinzu. Und der Platz ist friedlich. Es ist wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, dass es hier vor über 500 Jahren zu einem fürchterlichen Blutbad gekommen ist. Aber dann doch, da ist doch ein Detail, das aus jener Zeit stammt und das vielleicht von dieser kriegerischen Zeit zeugt. Denn im Haus am Eck zur Skomakergatan, über dem Restaurantschild Stora Torgets Källaren, da steckt eine Kanonenkugel im Haus. Sie stammt aus dem Jahr 1521, als die Truppen Gustav Vasas vom Brünkeberg aus Gamlastan beschossen haben sollen. Und sie sollte Christian II. Töten, der sich in diesem Haus wohl befand. Aber sie verfehlte ihr Ziel. Aber nein, das ist nur eine Sage. Das Haus stand damals ebenfalls noch nicht, deswegen konnte diese Kugel gar nicht in das Haus hineinfliegen. Als es 1795 vom Möbelhändler Karl Adolf Grevesmühl errichtet worden ist, da ließ der Bauherr eben die Kugel dort einmauern, als Erinnerung an Gustav Vasas Krieg gegen Christian II. Aber man kann die Kugel natürlich trotzdem bis heute anschauen, aber wie gesagt, sie ist nicht historisch, sie stammt nicht aus der Zeit 1520 oder 21, aus der Zeit des Stockholmer Blutbades und des nachfolgenden Befreiungskrieges. Ja, das war's zu dieser Episode, dieser wirklich ja brutalen, spannenden Episode, die Schweden gehörig durcheinanderwirbelt, verändern wird, das Stockholmer Blutbad auf dem Stora Torget in Stockholm. Der Stora Torget, ein schöner Ort, ein Ort, an dem man auf jeden Fall vorbeikommt, wenn man in Stockholm ist, mitten in Gamlastan gelegen. Und hier kann man auch gut Kaffee trinken, hier kann man es gut aushalten, hier ist immer Leben. Und um Weihnachten ist hier auch der Weihnachtsmarkt in Stockholm. Das heißt, der Stora Torget ist bis heute ein wichtiger, ein zentraler Ort in Stockholm und eine Reise wert. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Ta hand om dig. Ha det så bra. Vi hörs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.